Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Wissen Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jack Kaczmarek und heute geht es um ein super, 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 super spannendes Thema und es geht richtig heiß zu, nämlich um den App Store. Was du heute mitnimmst ist, du lernst einen spannenden jungen Mann kennen, der ein interessantes Buch geschrieben hat, was gerade überall in aller Munde ist und in aller Augen, es wird nämlich fleißig gelesen. Wie hat der zu Apple gefunden? Was macht Apple eigentlich aus? Was ist eigentlich dieser App Store? Wie wächst man dort und wie gestaltet sich das eigentlich alles? Natürlich reden wir auch ganz viel darüber, wie Discovery dort funktioniert und ich versuche ihm auch ein bisschen was zu entlocken, wie man denn eigentlich im App Store an Sichtbarkeit kommt. All das und noch viel mehr hörst du heute, darum unbedingt dranbleiben und jetzt starten wir mal straight und lernen den guten Tom kennen. Hallo Tom, schön, dass du da bist.
Hi Joel, vielen Dank für die Einladung.
Erzähl mal ein bisschen was von dir. Ich habe ja dein Buch gelesen, also okay, ich bin glaube ich bei 148 von 170 Seiten, 20, 30 fehlen noch, ich bin ehrlich.
Ja.
Aber ich habe gelernt, du fährst gern Ski, aber sonst, wer bist du, was machst du, habe ich früher mal gesagt.
Genau, ja, ich war die letzten 10 Jahre bei Apple, die letzten 5 habe ich das App Store Business geleitet in Deutschland, Österreich, Schweiz, davor 5 Jahre das Marketing für iTunes. iTunes sagt dir wahrscheinlich auch noch was. Ursprünglich mal in der Unternehmensberatung angefangen, mein eigenes Startup gegründet und habe jetzt das Unternehmen aber zum Ende letzten Jahres verlassen, unter anderem das Buch geschrieben, was du da liegen hast. Und berate jetzt Unternehmen und Startups in fast allen Themen der App-Ökonomie mit Schwerpunkt auf abo-basierte Geschäftsmodelle und Monetarisierung.
Also für jeden, der irgendwie seinen Buchschrank jetzt nochmal füllen will, das Buch heißt App Store Confidential, ist auch so richtig schön wie in so einem CIA-Look mit so einem fetten Confidential-Sticker vorne. Aber vielleicht darf man das mal vorneweg sagen, weil ihr habt ja auch, es kam ja so die Rechtsthemen auf, ja, dass Apple irgendwie gegen das Buch vorgehen will und so weiter. Also auch wenn es hier sehr martialisch sozusagen vorne drauf ist, man lernt eigentlich sehr früh bei dir, das geht jetzt nicht um Geheimnisverrat bei deinem Ex-Arbeitgeber, sondern eher darum, was ich ganz charmant finde, dass du diesem ganzen Produkt und dem Unternehmen mal so ein Gesicht gibst, oder?
Genau, also ich sage das ja direkt auch im Vorwort, es geht eben nicht um Geheimnisverrat oder irgendwelche Dinge zu lüften, die Apple nicht möchte oder der Firma zu schaden, ganz im Gegenteil. Ich habe im Prinzip 3 Zielsetzungen. Die eine ist so ein bisschen die Öffentlichkeit aufzuklären, wie das ganze Business funktioniert, wie groß es eigentlich ist. Ich merke immer noch, dass die wenigsten eine Vorstellung davon haben. Da möchte ich ein bisschen aufklären. Das zweite ist konkret jungen App-Entwicklern zu helfen, ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, ein paar Impulse zu setzen. Und das dritte ist sicherlich auch ein Stück weit zu unterhalten. Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob wir gleich noch dazu kommen, ursprünglich gar nicht vor, ein Buch zu schreiben, sondern es hat so ein bisschen Tagebuch ähnlich angefangen und das merkst du, glaube ich, auch, wenn du es liest. Es ist relativ anekdotisch geschrieben, auch mit der Zielsetzung, die Menschen möglichst abzuholen und ein paar lustige Anekdoten loszuwerden.
Ja, also in der Tat. Ich meine, ich habe hier Geschichten gelesen irgendwie von, wie heißt der, mein guter Freund Jens Begemann von VUGA oder Florian Quantner mit damals Runtastic und so. Oder wenn ich hinten drauf lese und Verena Pauste, mit der ich mich, glaube ich, vor 6, 7 Jahren auch mal irgendwie über App Store SEO angefangen habe zu unterhalten. Also viele bekannte Gesichter der Szene. Und was ich in deinem Buch ehrlich gesagt relativ faszinierend finde, ist, man denkt nie darüber nach, dass bei Apple Menschen sitzen. Also ich finde, lustigerweise wirkt Apple immer wie so ein Roboter, wie so ein großer Kolossos, der von außen irgendwie anonym wirkt. Und wenn man dann mitkriegt, nee, da sitzen echt Teams, die werden quasi dafür bezahlt, dass sie Leute unterstützen, im App Store mehr Sichtbarkeit zu kriegen, weil natürlich ist es so, wenn ich mehr mit meiner App verdiene, verdient auch Apple mehr mit meiner App. Das fand ich war so augenöffnend. Von daher würde ich gerne mal mit dir als erstes so ein Stück weit eintauchen und verstehen, wie ist denn eigentlich so das Kultur- und Marktverständnis, wenn man irgendwie im Hause Apple ist und nicht außerhalb? Ihr Lieben, als Selbstständiger habe ich eine gewisse Odyssee hinter mir, was meine Handytarife angeht. Große Anhänge runterladen, Online-Recherche betreiben, Dateien verschicken, das kratzt ganz schön am Datenvolumen. Und egal wie sehr man aufpasst, am Ende des Monats tingelt man doch wieder von WLAN zu WLAN. Echt nervig. Wenn ihr da auch keine Lust mehr drauf habt, solltet ihr euch mal die Angebote unseres Partners O2 anschauen. Da lohnt es sich jetzt nämlich doppelt Unternehmer zu sein, denn in allen O2-Free-Tarifen gibt es aktuell doppeltes Datenvolumen, wenn man sich als Selbstständiger legitimiert. Zum Beispiel 120 statt 60 GB oder 40 statt nur 20 GB. Dann ist also Schluss mit der lästigen Hotspot-Suche. Klingt interessant für euch? Dann schaut doch mal auf digitalkompakt.de/O2 vorbei. Da findet ihr alle O2-Free-Tarife im Überblick und wie immer verlinke ich euch das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsoren Seite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Ja, gute Frage. Ich habe natürlich gerade zur Anfangszeit, als ich mich um das Marketing gekümmert habe, gemerkt, dass du schon ein gewisses Erstaunen auslöst in Meetings, wenn du irgendwo unterwegs bist, eben genau was du sagst. Irgendwie im Prinzip hat Apple kein Gesicht, Apple ist eine Blackbox. Aber es gibt in der Tat Menschen und ich habe anfangs gemerkt, dass dadurch durchaus eine große Verwunderung ist, wenn du dann wirklich, wenn da mal völlig ein Gesicht vor dir steht. Ich glaube, das hat sich die letzten Jahre aber schon ein bisschen gewandelt. Der Markt ist größer geworden, das Team ist ein bisschen größer geworden, auch lokal, eben nicht nur in den großen Märkten. Märkten, sondern auch hier vor Ort. Dadurch, glaube ich, gibt es schon ein bisschen mehr Visibilität, aber sagen wir mal, vor dem Hintergrund, wie groß das Business ist, ist es doch nach wie vor sehr schlank aufgestellt mit relativ wenig Leuten on the ground. Ja, das stimmt.
Ich meine, es ist ja bei allen großen US-Buden so, egal ob es jetzt Facebook, Google ist oder ein Apple, also eigentlich die ganze GAFA, wenn du so möchtest, die haben ja gar nicht die Manpower, um abzuwickeln, was sie da alles an riesigen Umsätzen und Personen und Menschen schieben. Ne? Von daher, gib da mal so ein bisschen einen Eindruck. Wie habt ihr denn da tagtäglich gearbeitet? Also wie ist zum Beispiel so ein App-Store-Team in Deutschland irgendwie organisiert und wo warst du da verortet?
Also ich habe ja das Geschäft geleitet für Deutschland, Österreich, Schweiz. Im Wesentlichen zwei Kernaufgaben. Das eine ist, irgendwie dem Business zum Wachstum zu verhelfen. Das heißt, wir haben natürlich sehr viel, insbesondere mit den Top-Crossing-Accounts hier gesprochen. Da redet man über Business-Prognosen, da redet man über neue technologische Features, Möglichkeiten, dem Business zu helfen. Das ist so der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist, dass wir versuchen, Kunden zu helfen, tolle neue Apps zu finden. Wie du eben sagtest, es ist wirklich ein manuelles Redaktionsteam auch, was den Store kuratiert. Also der ist nicht rein algorithmusbasiert, sondern es sind wirklich Menschen, die Apps testen nach diversen Kriterien und dann den Kunden da draußen vorschlagen. Was, glaube ich, sehr speziell ist, insbesondere im App-Business, ist, dass du in so einer Matrix-Organisation unterwegs bist. Ne? Du hast einerseits natürlich das lokale Team, das ist dein Team, du hast lokale Abstimmungen, du hast aber auch europäische Meetings und Calls, du hast globale und US-amerikanische, weil das Business einfach global ist und global funktioniert. Im Gegensatz zum Musikbusiness, ja, wo viele Themen natürlich eher nur lokal relevant sind, ist es eigentlich im App-Geschäft immer so, dass die meisten Entwickler doch versuchen, mit ihrem Service oder mit ihrer App eine globale Zielgruppe zu erreichen und dementsprechend bei uns auch die Strukturen oder bei Apple die Strukturen sehr international ausgerichtet sind.
Aber war es denn so, dass dir quasi vorgegeben wurde, was du darfst und was nicht? Also wurde alles so Cupertino-mäßig von oben herab, wie Amis es gerne mal machen, ja, conquer the world? Oder war das so, dadurch, dass es so lokal unique ist, dass ihr selbst viel entscheiden konntet?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also man lernt mit der Zeit vielleicht gewisse Dinge under the radar zu machen. Aber natürlich hast du auch klare Vorgaben, ja, was die Prio-Themen sind und wo du deine Zeit investieren sollst. Und das war für mich am Ende dann auch so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, warum ich dann raus bin. Weil ich jetzt mit zunehmendem Wachstum natürlich immer mehr auch mich um Reporting und interne cross-funktionale Abstimmungen kümmern musste und weniger Zeit hatte, sag ich mal, die Themen zu machen, für die ich wirklich gebrannt habe. Und das ist vor allen Dingen Startups zu helfen, erfolgreich zu werden.
Ja, was war das so für Menschen, die da gearbeitet haben? War das so komplett unterschiedlich oder war das ein bisschen so, also von Apple, ich finde Apple ist so, wenn ich mir den App Store angucke, also den realen Apple Store, wo man hingehen kann, das wirkt immer wie so eine Sekte irgendwie. Die wirken alle mal so, hallo, schön, dass du bei Apple bist, wie kann ich dir helfen? Und wenn ich so ein Gerät überreicht kriege, dann wirkt das immer so, als hätte ich jetzt hier so das Wunderwerk der Technik gerade in der Hand. Ja? Ist das da auch so? Also gibt es da so ein bisschen so Fanboy-Tum oder ist das ganz divers?
Ich würde schon sagen, das ist sehr divers. Ich würde mich persönlich zum Beispiel jetzt nicht als so den klassischen Apple-Jünger bezeichnen, oder ich glaube, ich war das nie so wirklich. Ich habe da durchaus irgendwie versucht, mein eigenes Ding im Rahmen des Möglichen zu machen. Du findest Meta-Experts. Das heißt, die Rollen werden wirklich nach Expertise vergeben und es ist weniger wichtig jetzt, sag ich mal, was du für eine Empathie fürs Unternehmen hast oder ob du jetzt ein klassischer Apple-Jünger bist. Ich glaube, da musst du auch ein bisschen die Corporate- und die Retail-Welt unterscheiden. Ich glaube, das sind ein Stück weit zwei verschiedene Welten. Am Ende des Tages zählt, dass du einfach in dem, wofür du geheirat wurdest, richtig, richtig gut bist. Punkt.
Und was ich aus deinem Buch lerne, was aber auch keine große Überraschung ist, mittlerweile hast du wahrscheinlich schon bald eine zweistellige Anzahl Interviews, wenn man in deiner Rolle jetzt in diese Firma eintreten will, oder?
Ja, ich meine, jetzt ist ja relativ viel Tamtam passiert mit dem Buch. Und das war für mich auch alles neu, ja. Und einerseits ist es für mich toll, so ein Gespräch jetzt mit dir beispielsweise hier führen zu können, weil die letzten 10 Jahre konnte ich das nicht oder durfte ich das nicht. Und das macht mir großen Spaß, auch in die Themen inhaltlich einsteigen zu dürfen. Andererseits war es mir jetzt ehrlich gesagt die letzten 2 Wochen fast ein bisschen zu viel und so war es halt auch nicht geplant. Ich möchte jetzt irgendwie mich langsam auch mal wieder den Sachthemen widmen und weniger der Debatte in Anführungsstrichen um das Buch, aber die ist jetzt wahrscheinlich auch bald vorbei.
Nee, ich meine aber vor allem eher, wenn man bei Apple anfangen möchte, so wie es bei dir gelesen habe. Du hattest irgendwie gefühlt ein Einstellungsgespräch mit irgendwie, weiß nicht, 4 Leuten oder so.
Ja.
Oder?
Und dann ging bei mir war es, glaube ich, noch relativ dankbar. Ich habe ja 2009 angefangen. Damals gab es hier lokal noch gar keine richtige Struktur. Ich hatte eine Recruiterin aus London angerufen. Ich bin dann nach London geflogen, habe da ein paar Interviews gemacht. Das ging relativ fix. In der Tat, heute läuft das ein bisschen anders ab. Da gibt es halt im Vorfeld schon Video-Assessments und dann diverse Interviews und da hatte ich noch Glück, sozusagen.
Aber beschreib mal, weil irgendwie eine der ersten Geschichten in deinem Buch ist ja auch diese irgendwie deine erste Kooperation, die du angeleiert hast, war mit der Bild.
Ja.
Vielleicht kannst du mal die Geschichte dazu erzählen, weil ich glaube, das sagt was aus über die, das Funktionieren dieser Organisation, wie man da so drauf ist.
Genau, da fange ich im Buch gleich direkt mit an, so ein bisschen direkt ins Geschehen. Und zwar, als ich jung motiviert in die Rolle des App Store Marketing-Verantwortlichen kam, habe ich natürlich erstmal relativ simpel nachgedacht, okay, was sind hier das reichweitenstärkste Unternehmen? Was ist eine smarte Idee, um Awareness zu bekommen für iTunes damals, Schwerpunkt für den Musikbereich und idealerweise Nutzer zu akquirieren? Und da kam natürlich die Bild-Zeitung recht schnell aufs Tableau. Und die Idee, die ich damals hatte, war, dass wir Promis dazu gewinnen wollten, ihre Lieblingssongs vorzustellen. Die wollten wir dann auf der letzten Seite der Bild-Zeitung quasi einem breiten Publikum vorstellen. Und die Downloads sollten dann einem guten Zweck, in dem Fall ein Herz für Kinder, zugutekommen. War eigentlich eine ganz smarte Idee. Wir sind auch recht weit gekommen. Wir hatten halt Zusage von der Bild-Chefredaktion. Wir hatten die Sony Music mit an Bord damals als Content-Partner. Wir hatten Zusagen von allen möglichen Promis, von Thomas Gottschalk, Heidi Klum, Guido Westerwelle, Gott hab ihn selig und so weiter und so fort. Und zwei Tage bevor wir das launchen wollten, bekam ich dann morgens in der Tat eine E-Mail aus London, wo sinngemäß drin stand: Lieber Tom, die Entscheidung hätten wir schon ein bisschen früher fällen sollen, aber wir können das nicht machen, weil die Bild-Zeitung halt auf einer Liste steht bei uns als Medium, wo man durchaus mal Offensiven oder ich weiß nicht, wie man es nennt,
nackte
Tatsachen sieht. Ja, und das war so meine erste große Marketing-Kooperation, die ich abgesagt habe. Und ich glaube, das sagt sehr viel über das Unternehmen aus und war für mich natürlich auch ein super erstes Learning, sage ich mal, um zu verstehen, wie der Laden funktioniert. Und ja, das ist, ich glaube, die Kunst ist dann einfach irgendwie weiterhin an solchen Ideen zu arbeiten, irgendwie nicht locker zu lassen und sich daran zu gewöhnen, dass man die 20 bis 30 Mal pitchen muss, um sie dann gegebenenfalls irgendwann durchzubekommen. In dem Fall hat es leider nicht geklappt.
Ja, ich meine, du hast ja in deinem Buch immer ganz viele Kapitel, die mit so Zitaten anfangen und auch der Klassiker Stay Hungry, Stay Foolish von irgendwie Steve Jobs ist dabei. Was ich cool finde, ist, dass du so QR-Codes eingebunden hast, wo man dann auf Videos kommt und so. Das dachte ich, ist eine nette Idee. Das ist irgendwie ein digitales Feature für ein analoges Produkt.
Ja.
So, aber speaking about digital, App Store. Vielleicht sollten wir mal, du hast ja gesagt, eins deiner Themen ist, Leute mal sensibilisieren und aufklären. Vielleicht sollten wir auch mal einen Eindruck geben, was der App Store eigentlich heutzutage ist und wie der Status quo sich so beschreibt. Also in Form auch mal von Größe, von Umsatz, von Geschäftsmodellen, die man da findet. Wie würdest du jetzt irgendwie Menschen, die damit noch nicht so viel Berührung haben, es aber grob kennen, das erklären?
Ja, also um es mal einfach zu machen, so eine einfache Größenordnung mittlerweile, das ist App-Geschäft für Apple in der Tat das zweitgrößte Business nach dem iPhone, damit größer als das globale iPad-Geschäft oder das globale Mac-Geschäft, was die wenigsten, glaube ich, wissen. Wenn du auf Gesamtkonsumentenausgaben guckst, across Platforms, also die andere große Plattform plus den App Store, dann gibt es eine Zahl von 120 Milliarden US-Dollar in 2019, die generiert wurden. Das ist, es entspräche einem Top 50 Fortune-Unternehmen. Ich glaube, die wenigsten haben davon eine Vorstellung, wie groß das Geschäft eigentlich ist und vor allen Dingen, wie schnell es auch wächst. Nach wie vor gibt es zweistellige Wachstumszahlen und ein Ende ist nicht wirklich abzusehen.
Und ich sag mal so, wenn du den App Store heute anguckst und vergleichst mit den Anfangstagen, was würdest du sagen, zeichnet den jetzt besonders aus? Also was hat sich so grob verändert? Was sind so die großen Entwicklungen?
Zum einen sicherlich, als ich 2009 anfing, 2008 ist das iPhone, 2007 ist das iPhone gelauncht, 2008 ist der App Store gelauncht. War die Wahrnehmung aller, glaube ich, noch, dass es sich primär um eine Distributionsplattform für Software handelt. Ja, es ging also darum, möglichst gute Apps zu finden, die Hardware am Ende des Tages scheinen ließen. Es ging weniger um Monetarisierung. Das hat sich sehr, sehr stark geändert über die letzten Jahre, was natürlich auch Rückwirkungen auf alle Beteiligten hat. Das heißt, meine Wenigkeit und mein Team haben natürlich jetzt die letzten Jahre auch nicht nur auf einfach gute Apps geschaut, sondern auch geschaut, okay, was sind Apps, die auch auf die Umsatzziele einzahlen. Das hat sich stark gewandelt. Das Gesamtbusiness hat sich sehr stark gedreht von ursprünglich 2008 Premium-Apps. Das heißt, ich habe ja für einen Download gezahlt. Ein Download war ein Sale. Mittlerweile hast du ja schwerpunktmäßig Freemium-Apps und Spiele. Das heißt, initialer Download ist kostenlos und dann zahlst du halt für zusätzlichen Content oder zusätzliche Features und natürlich das Abonnementgeschäft, was immer stärker wächst. Und das hat wiederum natürlich Rückwirkungen auf, sagen wir mal, KPIs, Dinge, die auch für Entwickler wichtig sind. Es geht also nicht mehr nur um Nutzerakquise im Sinne von Downloads generieren, sondern die Kernfrage ist eigentlich heutzutage, wie kann ich kostenlose Nutzer in bezahlte Nutzer konvertieren? Das ist eine ganz andere Fragestellung, die ja auch ganz andere Herangehensweisen und ganz andere Prioritäten impliziert am Ende des Tages.
Ich meine, ich finde ja auch ganz erfrischend, wenn man sich mal über das Produkt App Store Gedanken macht. Also vieles ist eigentlich klar, dass man ja stimmt, was der Tom da sagt, aber das soll eigentlich selbst erklären, aber man denkt nicht drüber nach. Also zum Beispiel, dass es irgendwie mit einem Schlag international ist, dass es sehr asset-light ist, dass du keine Intermediäre hast. Also alles extrem kosteneffizient um mit maximaler Skalierung quasi Software in der Sekunde an Mann und Frau zu bringen.
Ja. Von daher. Ja, ich glaube, was ganz spannend ist, wenn du dich mal mit Leuten unterhältst, die irgendwie vor 2008 Software distribuiert haben. Die werden dir eine Geschichte erzählen, wie das damals war. Ja, die haben halt irgendwie CD-ROMs gebrannt und dann hatten sie halt einen Golden Master und dann haben sie irgendwie gebetet, dass da alles in Ordnung ist. Und dann mussten sie mit Distribution, Logistik, Preise verhandeln und so weiter und so fort. Das hat der Store, der App Store halt revolutioniert. Ja, du kannst halt Updates nachschießen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder ausgebessert werden muss, ist das halt möglich. Du hast eine deutlich geringere Marge im Vergleich zu damals. Auch da wird jetzt ja im Moment viel diskutiert, ist auch in Ordnung, Zeiten haben sich geändert, aber im Vergleich zu, wie die Welt vor 2008 war, hat der Store, glaube ich, das Leben vieler Softwareentwickler deutlich leichter gemacht.
Ich frage mich ja immer, wie die das by the way machen. Musst du mal sagen, ob du das sagen darfst oder ob das bei dir unter den Confidential-Teil fällt, wie die das eigentlich hinkriegen, dass jede App gereviewt wird. Weil das ist ja so die Stärke, finde ich, gegenüber irgendwie dem Google Store, dass da wirklich alles sehr, sehr stark auf Qualität fokussiert ist. Und da fragt man sich schon, wie kriegt man das hin bei, was hast du gesagt, 30 Millionen Entwicklern, sich da im Zweifelsfall irgendwie ein paar Millionen
Apps anzugucken. Es gibt 20 Millionen Entwickler. Accounts. Es gibt ungefähr 100.000 Einreichungen pro Woche. Es gibt ein Review-Team in der Tat, das 24/7 arbeitet und die Dinge checkt nach verschiedensten Kriterien und auch im Laufe der Jahre deutlich besser geworden ist und aufgestockt wurde. Ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren waren noch Review-Zeiten von ein paar Tagen üblich. Mittlerweile wird der Großteil innerhalb von 24 bis 48 Stunden eigentlich approved oder eben rejected. Meine persönliche Meinung dazu ist, es ist gut, dass es das gibt. Denn am Ende des Tages dienen diese Guidelines dem Schutz der Endverbraucher, aber auch dem Schutz der Entwickler, um sicherzustellen, dass nicht Rechte verletzt werden, um sicherzustellen, dass Kinder beispielsweise geschützt werden, dass eine App nicht irgendwie rauslinkt, dass nicht irgendwie Bezahl-Content irgendwie untergeschummelt wird, etc. etc. Das macht, glaube ich, sehr viel Sinn. Und nach meinem Gefühl ist es auch fürs Unternehmen mittlerweile nicht mehr ganz so wichtig, auf, sagen wir, Quantität zu setzen, sondern Qualität ist halt wichtig. Der Markt ist älter geworden. Ob du jetzt 2 Millionen App hast oder 5 Millionen, ändert am Ende des Tages wahrscheinlich nicht viel. Entscheidend ist, dass du halt qualitativ hochwertige Sachen hast und auch neue Lösungen für Probleme hast und nicht irgendwie 30 Apps, die das Gleiche machen.
Ja, ich bin da voll bei dir. Ich finde, es ist eine der größten Leistungen von denen sogar, dass man das hinkriegt, dass mit dieser Prozessualität, mit dieser Geschwindigkeit zu reviewen und dass man diesen Qualitätsfokus vom Anfang an im Kopf hatte und nicht erst hinterher merkte, oh, da kommen ja jetzt irgendwelche Porn-Sachen weiß ich nicht, Geldabzocke, Casino-Geschichten und so weiter. Also, aber da machen sich ja viele Menschen, glaube ich, gar nicht so einen Gedanken vielleicht drüber, was da eigentlich hintersteckt. Jetzt hast du selber gesagt, Markt ist reifer geworden und über Geschäftsmodelle kann man diskutieren. Also Status quo beim Geschäftsmodell, korrigier mich, ist 30% Share für Apple bei Käufen und 30% und ab Jahr 2 10% bei Abos, richtig?
30% pauschal generell, mit Ausnahme von Abos. Bei Abos ändert sich der Share nach einem Jahr auf 85%.
Okay, ich dachte 10. Was ist da so für eine Diskussion geradezu im Markt? Also was begegnet dir da so?
Würde ich mich ganz gerne raushalten an der Stelle. Ist, glaube ich, eher ein Thema für einen Podcast mit Apple, falls du da jemanden bekommst. Ja, was ich eingangs sagte, ich glaube, das musst du differenziert sehen. Ne? Ich glaube, einerseits hast du halt eine riesen Opportunity. Ja? Du kannst als kleiner Entwickler irgendwo in der Garage sitzen und irgendwie eine weltweite Zielgruppe bespielen mit einem einzigen Handelspartner. Das ist ein riesen Benefit und vor dem Hintergrund finde ich den Deal eigentlich sehr, sehr fair, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich kann aber auch verstehen, dass es insbesondere große Brands gibt, die, sag ich mal, mittlerweile eine Markenbekanntheit haben, die sie veranlasst, darüber nachzudenken, ob sie da vielleicht nicht noch Geld sparen können. Ja, fair enough.
Also aber, ich hab auch so das Gefühl, in der Tat, 99% der Marktteilnehmer finden da, glaube ich, einen ganz fairen Deal vor, einfach auch für die Qualität, die da gewahrt wird, für die Zahlungsbereitschaft auf der Nutzerseite etc. pp. Und gerade wenn man es im Abo macht, finde ich auch in Ordnung zu sagen, diese Dauerhaftigkeit schiebt man runter. Ich glaube, komisch wird es ja eigentlich wahrscheinlich nur bei sowas wie Netflix oder Amazon oder sowas. Also ich habe mich gar nicht in der Tiefe mit beschäftigt, aber was ich so mitkriege, ist ja wohl teilweise so, die Bezahlfilme von Amazon kannst du dir auf der mobilen Webseite von Amazon klicken, in der App nicht und kannst du dir dann hin und her schieben. Also weiß ich nicht, da wird es wahrscheinlich so ein bisschen exotisch, wäre so meine Vermutung, oder?
Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner, die smarte Buchhaltungssoftware Zefdesk, vorstellen. Wir benutzen Zefdesk auch selber, also ich werbe hier für nichts, was wir nicht selbst auch benutzen würden. Und Zefdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Zefdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform, was heißt das? Du folgst den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbauung von Büchern, selbst bewältigen und das von überall auf der Welt. Denn für die Nutzung von Zefdesk ist keinerlei Installation notwendig, sondern du schmeißt einfach den Browser oder die App an und kannst loslegen. Es gibt dort auch total nützliche Features, wie zum Beispiel Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking. All das erleichtert dir deine tägliche Arbeit. Da wird dir wirklich viel abgenommen, was deine Buchhaltungsarbeit angeht. Und Zefdesk wird von der Offenburger Zefdesk GmbH entwickelt und vertrieben und das junge und dynamische Team hinter Zefdesk bietet mit rund 70 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Also, du bist dort in guten Händen und natürlich hat Papa Joel auch einen Gutscheincode für dich. Du kannst dir jetzt 100% der Kosten auf die ersten 3 Monate sichern, wenn du einfach auf zefdesk.de/digitalkompakt gehst. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes, du findest es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren, aber merk dir das schon mal vorweg, zefdesk.de/digitalkompakt und du sparst dir 100% auf die ersten 3 Monate dieser smarten Buchhaltungssoftware.
Ja, also ich glaube, da muss jeder selbst für sich überlegen, ob quasi der Benefit überwiegt oder ob man sich das sparen möchte. Wie gesagt, auf der Pro-Seite hast du natürlich auch den Vorteil, dass du eine Menge Kunden erreichst über nur einen Kanal.
Und ich sag mal so, wie nachhaltig ist das denn aber trotzdem? Also ich habe so mir mal so dein Buch auch angeguckt und fiel mir auch so Beispiele ein, so wie so ein Dubsmash zum Beispiel. Ne? Das war ja so, wow, Deutschland durch die Decke gegangen, waren irgendwelchen Late-Night-Shows in den USA. Auf einmal siehst du da irgendwie, ich weiß nicht, Eva Longoria oder irgendwie eine dieser spanischen, hispanischen, amerikanischen Schauspieler benutzt das und live im Fernsehen gemacht wurde. Mega, ja. Eine amerikanische Late-Night-Show, wo irgendwie eine bekannte Schauspielerin mit dem Moderator live Dubsmash benutzt. Und wer es nicht kennt, ist ja eine App, wo man irgendwie sozusagen Musik nimmt und quasi so ein bisschen wie Mini-Playback-Show irgendwie Karaoke macht. Mhm. Und gefühlt, ich glaube, nach Dubsmash kamen schon irgendwie 3 andere. Da kam irgendwie Musical.ly, jetzt kommt irgendwie TikTok. Also ich habe manchmal so das Gefühl, die Geschwindigkeit, also die Haltbarkeit von Produkten im App-Store hat aber auch massiv abgenommen. Also das, wie du sagst, eigentlich die Masse ist nicht mehr das Problem. Um die Ecke wartet immer der Nächste, sondern eher so die Qualität muss irgendwie stimmen.
Ja, also nehmen wir mal das Dubsmash-Beispiel. In der Tat, die sind damals sehr schnell viral gegangen, auch weil viele, insbesondere US-amerikanische Promis, die genutzt haben. Die saßen jetzt zu der Zeit noch in Berlin. Also ich hatte damals Kontakt, die sind dann irgendwann umgezogen. Ich weiß gar nicht, San Francisco oder so, glaube ich, sitzen die jetzt. Ah, okay. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Kontakt. Ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, wie gut die App jetzt gerade performt und ob sie noch das gleiche macht wie damals, keine Ahnung. Aber gut, Dubsmash war so ein, das war einfach so ein virales Phänomen. Ja? Am Ende des Tages geht es halt darum, dass du mit deiner App wie entweder langfristig entertaining bist, ja, oder halt ein konkretes Problem bestmöglich löst. Und wenn du das schaffst, dann ist die Haltbarkeit auch ziemlich lange. Und gut, Dubsmash ist jetzt so ein Entertaining-Beispiel. Ich würde aber vermuten, dass die immer noch gut funktionieren. Ich weiß es ehrlich gesagt.
Ja, ich habe nämlich aber so, also ich habe auch überlegt, vielleicht hast du da recht, dass es so für die, sagen wir mal, die Cutting-Edge-Geschichten, so dieses, wow, was völlig Neues, was Verrücktes, hast du so Viralität und die geht dann wieder runter, dass du da in so Wellen kommst. Aber ansonsten habe ich auch gedacht, ob es nicht so ein bisschen so ein Oligopol der immer Gleichen gibt. Also Wooga ist ein Beispiel in deinem Buch oder Rovio könnte man nennen oder wie heißt hier dieser Finnische, der dieses Clash of Clans gemacht hat?
Supercell,
danke. Dankeschön. Ja. Ist das ein bisschen so ein Phänomen vom App Store, dass irgendwie am Ende des Tages zwar jeder die Möglichkeit hat, aber dass es doch so ein bisschen so eine Oberschicht gibt?
Der Markt ist halt erwachsener geworden, der Markt ist härter geworden, die Kosten für Nutzerakquise sind deutlich hochgegangen, der Kuchen wächst nach wie vor, aber es gibt halt deutlich mehr Player global, die was von dem wachsenden Kuchen abhaben wollen. Und klar haben natürlich gewisserweise die großen Player, ein paar haben wir jetzt gerade genannt, da vielleicht einen Vorteil, weil sie auf entsprechenden Cash-Ressourcen sitzen, um diesen Spiel mitspielen zu können. Aber ich glaube nach wie vor, dass du, bleiben wir beim Bereich Spiele, wenn du echt eine smarte, innovative Spieleidee hast, glaube ich, kannst du nach wie vor als Independent-Entwickler einen Hit landen. Ja? Das ist nicht leichter geworden, das stimmt, aber ich glaube, das ist möglich, weil das Thema Mund-zu-Mund-Propaganda nach wie vor extremst entscheidend ist. Wenn einfach, so wie damals Tiny Wings oder Doodle Jump oder Flappy Bird, solche Sachen gehen dann plötzlich durch die Decke und da brauchst du auch kein großes Marketingbudget, sondern die verbreiten sich halt von alleine. Sehr schwierig geworden heutzutage, zugegebenermaßen, aber ich denke, es ist immer noch möglich.
Ich meine, ich habe irgendwo mal eine Statistik gelesen, dass ich glaube, es war auf Deutschland bezogen, man sich im Durchschnitt noch irgendwie eine App alle 30 Tage installiert. Hat man denn dann noch genug Frequenz? War das irgendwie, also deckt sich das mit deiner Erfahrung oder stimmt das gar nicht?
Ich kenne die Zahlen da nicht genau, ehrlich gesagt. Was ich bestätigen kann, ist, dass der Trend schon ist, dass Nutzer sich tendenziell weniger Apps runterladen, aber mehr Geld in diesen Apps dann ausgeben. Also Average Revenue per User steigt tendenziell. Ich glaube, das ist auch eine logische Folge eines älter gewordenen Marktes. Die Nutzer wissen halt, was sie langfristig brauchen, was sie nutzen, suchen auch sehr gezielt nach diesen Apps und nach gewissen Funktionalitäten im Store und schließen dann entweder ein Abo ab oder wenn es halt ein Spiel ist, dann entsprechend geben sie halt ihr Geld in Freemium aus.
Ja. So, jetzt habe ich ja eben schon mal ein bisschen was so über Oligopole erzählt. Ich habe King.com vergessen, by the way, fällt mir noch ein. Das sind eigentlich so die Spiele-Schmiede schlechthin.
Ja.
Aber um mal...
Ja, es gibt noch viele in China, ja? Also die auch sehr, sehr groß sind, aber das ist noch eine ganz andere Welt.
Aber wie habt ihr das denn gemacht? Also du bist ja irgendwie, ich glaube, 5 Jahre warst du bei iTunes und dann 5 bei App Store, habe ich es richtig
erinnert? Ja, ja.
So, dann kommst du nach 5 Jahren an dieses Team rein, so bumm. Jetzt habt ihr da einen riesigen Markt vor euch liegen. Wie habt ihr denn angefangen, den für euch zu segmentieren? Also welche Unterscheidung habt ihr denn gebaut?
Das ist in der Tat eine große erste Herausforderung gewesen, weil du ja, wie gesagt, keine Strukturen, alten Strukturen hast. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Musikindustrie. Da hast du halt Major-Labels, ja, ein Universal, ein Sony, ein Warner. Dann hast du halt sogenannte Aggregatoren, wo du auch als Independent-Künstler deine Musik anliefern kannst. Und das Ganze ist über Jahre gewachsen. Das heißt, Labels strukturieren dir schon so ein bisschen den Markt, finden halt Themen, finden Newcomer etc. und stellen sie dann dem Team vor. App-Bereich ist es nicht so. Da hast du halt eine Plattform und du hast halt 20 Millionen Entwickler-Accounts und die liefern alle direkt an. Das heißt, meine erste große Herausforderung war erstmal so eine Art System und Struktur zu schaffen, um überhaupt so eine gewisse Transparenz oder Übersicht zu gewährleisten. Und wir haben da so eine Art Key-Account-Struktur erstellt, wo wir einerseits natürlich auf Top-Grossing geschaut haben, also was sind die großen Player nach Umsatz, nach strategischen Accounts, die nach Reichweite spannend sind, Essential Accounts, so die schon lange mit der Plattform gut zusammenarbeiten und in den verschiedenen Genres quasi so die Must-Haves sind. Und last but not least Startups oder auch Rising Stars, wie ich sie gerne genannt habe, wo wir halt versucht haben, vielversprechende Teams und Apps frühzeitig zu entdecken und ihnen helfen, im Store zu wachsen.
Wie sieht das denn aus, wenn irgendwie ein deutscher Apple-Manager jetzt beschlossen hat, dass irgendwie N26 eine spannende App ist oder... Weiß ich nicht, kannst du mal ein paar andere Beispiele noch nennen aus Italien, hat es ja auch welche. Was habt ihr denn getan?
N26 habe ich kennengelernt, als die App noch gar nicht live war. Interessanterweise damals über deren damaligen VC.
Papaya-Zeiten noch, wo die noch
Kinder kurz danach. Also sie wussten schon, was sie vorhatten und das war so ein klassisches Thema. Wir fanden die Idee halt super smart, quasi ein Stück weit das Bankwesen zu disrupten, die Vision einer damals noch europäischen Mobile-Bank in der Tasche, mit der du halt sämtliche Dinge direkt machen kannst auf deinem Smartphone, fanden wir super spannend. Es ging da nie um Umsatz, es ging nie um Geld verdienen. Der Store verdient ja auch kein Geld mit der App, sondern es ging darum, einfach eine gute Lösung für Kundenbedürfnisse zu unterstützen, die auch noch produktseitig sehr, sehr gut für iOS optimiert war von Anfang an. Und was macht man mit denen? Also da ging es natürlich sehr stark, ein bisschen Visibilität zu geben im Store, denen auch zu klären, was aus Store-Sicht Prioritäten sind, im Hinblick auf Lokalisierung beispielsweise, welche Features aus unserer Sicht besonders wichtig sind, welche Devices man supporten sollte und so weiter und so fort. Da versuchst du halt ein Stück weit Guidance zu geben. Und ja, die haben mir den Weg ja gemacht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich saßen die hier auch schon mal, oder?
Nee, einer der wenigen, die wir noch nicht hier hatten. Demnächst. André Bajorat baggert gerade an Valentin, glaube ich.
Aber ich glaube, 3,5 Milliarden Bewertung aktuell.
Da hat man auch wichtigere Dinge zu tun als...
Ja, ja, sind gut unterwegs.
Aber ist ein interessantes Beispiel, weil du sagst ja eigentlich ganz richtig, also das ist ja theoretisch ein Abo-Modell, wo an dem aber Apple nicht partizipiert, obwohl es quasi ja eigentlich so $5 pro Monat oder ich weiß gar nicht, was die kosten, ich glaube 10 wahrscheinlich.
Ja, du musst grundsätzlich unterscheiden quasi zwischen digitalen Features und Funktionalitäten. Das heißt, wenn du jetzt ein Level-Pack zum Beispiel verkaufst oder halt, keine Ahnung, irgendeine Funktionalität innerhalb einer Anwendung oder Utility-App, dann bekommt eben Apple diese Provision. Wenn du externe Services oder Dienstleistungen verkaufst, wie im Falle von einer Banken-App oder auch in der Falle von einer E-Commerce-App, dann bekommt Apple gar nichts. Also der Großteil der Apps im Store sind nach wie vor kostenlose Apps, bei denen Apple keinen Share bekommt.
Aber für den Langsamdenker wie mich jetzt nochmal, ja, wenn ich so ein Konto eröffne, dann sagen die ja eigentlich, okay, für $7 kriegst du pro oder 7 Euro pro Monat kriegst du das Basic, für 12 kriegst du irgendwie 5 Accounts, 5 Kreditkarten und so weiter und für 20 kriegst du ganz, ganz tolle Sachen.
Ja.
Das ist ja eigentlich ein klassisches Abo-Modell und die App hat ja da auch Inhalte. Du könntest ja wahrscheinlich auch über die App dann, also muss ich dieses Abo über die App buchen können, damit ich es quasi an Apple meine Provision abzahle?
Also Apple bekommt in dem Fall keine Provision, das sind halt externe Services. Es geht ja hier nicht um Features oder irgendwelche digitalen Inhalte, die ich konsumiere. Und da das nicht so ist, bekommt Apple da auch keinen Share.
Okay, wenn ich jetzt sozusagen sagen würde, weil jetzt weiß ich nicht, Podcast-Hersteller, ich mache ein Abo und du kriegst sozusagen in der App irgendwie spannenden Content, weiß ich, ein Transkript oder so, dann müsste ich zahlen.
Genau, ja.
Okay, muss man erstmal durchblicken. Ja. Alles klar, gut, verstanden. Also du hast diese spannenden Startups für dich entdeckt, du hast irgendwie die Umsatzbringer und die Reichweiten-Onkels gehabt. Und dann seid ihr im Prinzip, habt ihr mit denen Kontakt aufgenommen, habt die geschult, lerne ich und denen geholfen, Sichtbarkeit zu kriegen und mit denen gemeinsam zu wachsen.
Ja.
Das ist ja eigentlich ganz simpel, ne? Klingt erstmal einfach.
Ja, also ich glaube, wir haben das auch ganz gut gemacht. Also in den Jahren, wo ich das Geschäft verantworte, haben wir schon das eine oder andere Startup relativ früh auch an die Hand genommen und denen geholfen. Aber am Ende des Tages ist das Team, ja, was die Entscheidung trifft. Und wir können dann so ein bisschen oder konnten ein bisschen Guidance geben, ja, sagen, schaut mal auf den Bereich oder auf den Bereich, was sicherlich wertvoll ist, gerade so in der frühen Phase. Aber am Ende des Tages muss ich das Entwicklerteam auf die Schulter klopfen. Ja, wir haben da vielleicht hin und wieder ein bisschen geholfen, aber wir haben die App ja nicht entwickelt. Also von daher würde ich das jetzt auch nicht überbewerten.
Ja, aber trotzdem, Kuratierungsfähigkeiten sind ja definitiv da, wenn man sowas wie irgendwie Blinkist entdeckt, Kitchen Stories, ja. Besagtes N26. Ist das eigentlich so mal aus dem Nähkästchen geplaudert? Wie geht's einem damit emotional als Mensch? Weil du weißt ja, bei keinem von denen, mit dem du redest, die werden ja alle zu dir übertrieben nett sein. Also habe ich so die Beobachtung gemacht. Wenn du eine Ressource hast für jemanden, die wertvoll ist, dann sind die alle nett zu dir. Ja, du weißt nie, woran du bist. So.
Ja, ich meine, klar war es halt so, dass uns da die Türen schon immer offen standen und klar wollten die eher was von uns als umgekehrt. Ich habe aber jetzt, ich habe mir ehrlich gesagt die Frage gestellt, nachdem ich ja jetzt raus bin, Ende des Jahres, wie reagiert eigentlich die Außenwelt und wie reagieren eigentlich meine ehemaligen Partner auf mich? Ja, sagen die auf einmal, jetzt das ist kein Apple mehr in der E-Mail-Adresse und jetzt brauchen wir die nicht mehr. Mhm. Und interessanterweise ist es überhaupt nicht so. Also ich habe nach wie vor echt super Kontakt zu vielen der Gründer, mit denen ich halt lange Jahre zusammengearbeitet habe. Sehr freundschaftlicher Umgang und man ist da nach wie vor verdrahtet, was mich sehr freut.
Ja, ich habe genau dasselbe gedacht, so ob man da so vom Hero to Zero fliegt. Ja? Weil jetzt hat er nichts mehr für mich so.
Nee, zum Glück nicht.
Schön, freue mich für dich. Ja. Discovery wäre sonst vielleicht mal so ein Thema insgesamt. Also du hast die auf diesem Wege entdeckt. Wie funktioniert denn aber Discovery im App Store sonst? Also hast du so vielleicht ein paar Tipps und Tricks, die du Leuten mit an die Hand geben kannst?
Ja, also grundsätzlich ist es ja mal so, dass auch eine öffentlich bekannte Zahl über 65% der Downloads in der Tat über Suche generiert werden. Das heißt, heutzutage suchen die Nutzer entweder nach konkreten App-Namen oder nach Funktionalitäten oder auch nach Kategorien. Zweitstärkste Kanal sind Referrals, also das ganze Thema In-App-Advertising natürlich, Weiterleitung zu den jeweiligen Apps. Und dann gibt es natürlich noch Browsing, also dass du wirklich im Store nach Apps suchst, wo dann das Redaktionsteam ins Spiel kommt. Du musst natürlich einerseits ganz, ganz wichtig deine Hausaufgaben im Punkt des Search machen, also Keyword-Optimierung natürlich ganz wichtig, der Name der App ist ganz wichtig, die Fragestellung, in welcher Kategorie die App ist, ist ganz wichtig, also da musst du deine Hausaufgaben machen, das ist so die Basis und darüber hinaus geht es natürlich dann darum, dass du auch das Redaktionsteam potenziell kontaktieren kannst. Es gibt eine Landingpage, die heißt appstore.com/promote. Landest aber nur auf der, wenn du mit einem Entwickler-Account eingeloggt bist, dann kannst du das sehen. Und da hast du die Möglichkeit, auch deine neue App oder ein signifikantes Update, was du jetzt gerade veröffentlichst, dem Redaktionsteam vorzuschlagen. Die schauen sich das auch wirklich an. Jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man da direkt Feedback bekommt. Dafür gibt es einfach zu viele Einreichungen, aber das wird auf jeden Fall gelesen. Und wenn da Interesse besteht, eine Story zu schreiben oder ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen, dann meldet sich womöglich ein Redakteur und bietet mal ein Gespräch an zu dem Thema.
Na, ich weiß noch so, in den Goldgräbertagen war das ja noch so, wenn man dann Feature gekriegt hat, das war ja hier der Booster schlechthin, ja. Und deswegen sage ich, das wirkte immer wie so ein Gigantomane von außen und man musste sich auf irgendwelchen dreckigen Hinterhofkneipen hier irgendwie jemanden kennen, der und jemanden kennt, der jemanden kennt, um an so ein Feature zu kommen. So wirkte das von außen immer, ne? Und weiß ich noch, dann ging die ganzen Debatten los mit, ja, die Veröffentlichungszeit deiner Updates, die muss irgendwie um 0:01 liegen damit oder was weiß ich, ja, welche Geo-Leads packst du rein und so ein Kram. Das wird wahrscheinlich deutlich professionalisierter und systematisierter mittlerweile sein, oder?
Ja, absolut. Und ich glaube auch, die Wirkungskraft eines Features ist jetzt aufgrund der Masse an Apps nicht mehr so groß, wie sie mal war und auch aufgrund der Transformation des Geschäftsmodells weg von Premium hin zu eher Freemium und Abo-basiert, führt auch dazu, dass es nicht mehr ganz so wichtig ist, einfach nur Download zu generieren, sondern es ist wichtig, die Leute in der App zu konvertieren und zu überzeugen. Aber trotzdem immer noch gut. Natürlich ist es ein schöner, kostenloser Booster, gerade wenn du global unterwegs bist und es schaffst, da global Visibilität zu haben, ist natürlich super. Und es geht auch nicht nur direkt um die Visibilität meines Erachtens auf dem jeweiligen Tab, sondern auch darum, dass du das natürlich auch für deine Kommunikation, für deine Kommunikationskanäle wieder nutzen kannst, wie es ja auch viele machen, ja, wenn man LinkedIn schaut, irgendwie heute App des Tages in so und so wie Storefronts und so, das wird ja rege geteilt und hat sicherlich auch so einen indirekten Awareness-Effekt.
Ich wollte gerade sagen, hat bestimmt auch Brand-Einfluss auf jeden Fall. Ne?
Ja, ja.
Aber was sind denn so die Formate auf der redaktionellen Ebene? Also was gibt es da sonst so? Jetzt hast du gerade schon gesagt, App des Tages, was gibt es sonst noch so für Features, die man da kriegen kann?
Also grundsätzlich gibt es ja seit iOS 11 den sogenannten Heute-Tab und dann gibt es einen Spiele-Tab und einen App-Tab und es gibt einen Arcade-Tab. Und du kannst den App-Tab und Game-Tab, den nennt man intern Discovery. Also da geht es halt darum, wirklich neue Apps, signifikante Updates vorzustellen. Aber es beschränkt sich halt nach wie vor auf im Prinzip das App-Icon oder ein kleines Visual. Deswegen hat man mit iOS 11 diesen Heute-Tab eingeführt, wo du halt deutlich tiefer gehen kannst, wo du halt eine Story erzählen kannst zu der App, zu der Entwicklungsgeschichte. Es gibt verschiedene Formate wie Triff den Entwickler, Behind the Scenes, Event-Formate, wo halt zum Beispiel In-Game-Events in den Vordergrund gestellt werden und, und. Und das sind so die beiden Bereiche, wo du tendenziell auftauchen kannst. Und jetzt habe ich deine Eingangsfrage vergessen.
Nee, das hast du ja schon beantwortet. Das waren ja wirklich so diese Formate, das hast du schon mal gesagt. Jetzt hier hinter den Kulissen trifft den Entwickler.
Ja.
Gibt es da irgendwie so Values, die man dahinter hängen kann? Also wenn ich irgendwie da bin, dann gibt es so und so viel Reichweite, wenn da dort, oder ist das immer anders?
Nee, und wenn, dann kenne ich sie nicht.
Ich meine, was ich sonst ja noch von früher eigentlich kenne, weil so der Klassiker, sonst immer, wenn du die Rankings hast, wie wichtig wäre das denn zum Beispiel? Also früher war das bei mir mal so, guckst du an, okay, was sind die bestgerankten Apps? Und dann guckst du, relevantesten war, glaube ich, eins und umsatzstärksten. Weil ich glaube, es war früher so eine Dualität. Ja, mittlerweile ist es, glaube ich, eine Trias. Macht das viel aus?
Also die umsatzstärksten gibt es nicht mehr. Das wurde, ich glaube, mit iOS 11, bin mir nicht ganz sicher, wurde das entfernt. Auch um irgendwie mehr Chancengleichheit zu gewährleisten, weil es gab natürlich diverse große Player, die da immer drin waren. Ne? Und natürlich schaut da irgendwie der normale Nutzer rein und lädt dann gleich das runter, was eh schon Top-Grossing ist. Deswegen hat man das irgendwann mal abgeschafft. Als Entwickler kannst du das, glaube ich, über das Portal immer noch sehen, aber eben nicht als Endkunde. Und das ist grundsätzlich gut. Ja, was am meisten bringt jetzt, ist schwer zu beantworten, ja.
Ist wie beim Anwalt, es kommt darauf an, sagen die immer.
Ja, zumal der Store hat über 20 Kategorien, ne? Also jede App ist irgendwie anders und so pauschal aus sagen sie immer relativ schwierig.
Ja, ich fand das damals immer komisch, ich mir dachte, Moment mal, wenn da steht, das sind die am meisten Geld verdienenden Apps, dann kann ich mich darauf einstellen, dass mich das am teuersten kommt, was ich da gerade runterlade. Gut, okay, aber verstanden. Kannst du vielleicht noch mal ein, zwei Sätze sagen, irgendwie zu dem ganzen Kuratierungsprozess, wie so eine Redaktion arbeitet? Also wenn du sagst, man kann da irgendwie eine E-Mail hinschicken, dann landet das auf dem Schreibtisch von jemandem. Der ist auch so höflich, sich das anzugucken.
Ja.
Was passiert? Wie ist es aufgebaut? Was geht da in Gang?
Ja, es ist wirklich so, dass dass da Menschen sitzen, die Apps testen, ja, stellt man sich immer viel toller vor, als es ist. Ja. Gerade so im Spielebereich denkt man so, was ist das für ein Traumjob, den ganzen Tag nur spielen zu dürfen und da wirst du auch noch für bezahlt. Aber die Realität ist natürlich, du hast ja nicht viel Zeit. Ja. Du spielst dann irgendwie ein Spiel 2 Minuten an und dann kommt das nächste und ob es jetzt Spaß macht oder nicht, irgendwie hat keinen Impact darauf, wie lange du Zeit damit verbringen darfst. Und die schauen sich dann wirklich die Apps nach verschiedensten Kriterien an. Auch die sind auf dem Developer-Portal einzusehen. Das sind klassischerweise Dinge wie UI, UX, die sein, wie gut ist die App lokalisiert, in wie vielen Sprachen ist sie lokalisiert, wie werden Technologien sinnvoll unterstützt, inwieweit innoviert die App bestehende Use Cases, macht das Leben der Nutzer leichter. Und die Summe dieser Kriterien führt dann dazu, dass ein Redakteur sagt, hey, das stellen wir mal vor oder stellen wir eben nicht vor. Ist eigentlich relativ transparent, vielleicht auch nochmal dazu gesagt, die Redaktion ist komplett frei, redaktionell in ihrer Entscheidung, ja, da gibt es jetzt niemanden, der, also man kann keine Platzierung buchen und man kann die auch nicht in irgendeiner Form, sage ich mal, auch als Business Manager jetzt sagen, jetzt stell die mal in den Vordergrund, weil wir glauben, dass das Thema monetär gut funktioniert. Die sind wirklich komplett redaktionell frei und versuchen einfach nach bestem Wissen und Gewissen die besten Apps rauszupicken.
Glaubst du trotzdem, dass es da Bestechungsversuche gibt?
Also nicht wirklich. Und es ist auch so, dass die Redaktion wahrscheinlich auch deswegen bewusst relativ abgeschottet arbeitet. Also in der Regel haben die jetzt auch keine direkten Meetings mit Entwicklern, um auch frei redaktionell arbeiten zu können.
Ja, scheint mir vernünftig, weil wie gesagt, wahrscheinlich hat man auf einmal sonst ganz viele Porsches vor der Tür stehen oder so. Ja. Okay, aber was ich auch aus dem Buch gelernt habe, ist, dass es so anscheinend so eine Art Today-Editors gibt und irgendwie Discovery-Editors. Habe ich das richtig verstanden? Vielleicht kannst du ja noch mal ein, zwei Sätze zur Erklärung mir.
Genau, also Today ist ja der, im Deutschen heißt der Heute-Tab. Da geht es weniger um Transaktionen, sondern eher darum, Awareness für bestimmte Themen zu schaffen, ein bisschen tiefer zu gehen, in App-kulturelle Themen ein bisschen Hintergründe zu geben. Und die Discovery-Tabs fokussieren schon eher auf die Transaktion, auf den Download. Dementsprechend ist das Profil eines Today-Editors auch ein bisschen anders. Er schreibt halt in der Regel, recherchiert ein bisschen mehr, während ein Discovery-Editor schon tendenziell sehr viele Apps in der Breite sich anschaut und dann die guten Sachen in den Vordergrund stellt.
Nun ist ja so, dass ja Apple sich spannende neue Dinge ausdenkt. Also es gibt ja jetzt solche Geschichten wie Apple Music, Arcade, Video, also ganz neue Service-Ebenen, wo auch das Modell nochmal ein ganz anderes ist. Vielleicht kannst du ja mal ein, zwei Sätze dazu sagen, das so ein Stück weit einordnen, und mich würde ja interessieren, was das mit so einem Markt macht. Also gibt es da irgendwie Verlierer, gibt es Gewinner, wie die ganzen Mechaniken sich eigentlich dadurch drehen. Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich gerne einen Tipp loswerden für alle Gründer unter euch, aber auch für alle Investoren bzw. deren Portfoliounternehmen, die sich weiterbilden wollen. Wenn ihr euch in Sachen Wachstumsmanagement und Wachstumsfinanzierung gezielt voranbringen möchtet und die nächsten Schritte und Optionen planen wollt, gibt es ein spezielles Trainingsprogramm, das euch dabei hilft. Und zwar das Executive Trainingsprogramm von unserem Partner, dem Deutsche Börse Venture Network. In 6 Modulen erwarten euch starke Dozenten und Experten, die euch auf die nächste Wachstumsphase vorbereiten, zum Beispiel von der Harvard Business School und der TU München, oder auch C-Level-Peers aus sehr erfolgreichen ehemaligen Startups wie Get Your Guide oder Credit Shelf und namhafte Investoren wie Acton, Lakestar oder Allianz Global Investors. Was könnt ihr da konkret lernen? Zum Beispiel, wie ihr eure Erfolgsstory erfolgreich vor Investoren pitcht. Ihr haltet theoretische und praktische Impulse zu Strategie und Management in Phasen schnellen Wachstums und für die Fortgeschrittenen unter euch, setzt euch mit der Exit-Perspektive Kapitalmarkt auseinander und versteht, was es wirklich bedeutet, IPO-ready zu sein. Das Curriculum ist wirklich hochgradig praxisnah und geht auf die individuellen Herausforderungen der einzelnen Teilnehmer ein und natürlich auch ihrer Businesses, und das alles in einem exklusiven, geschützten Rahmen für vertraulichen Austausch und das Bearbeiten von konkreten Herausforderungen, die euch gerade beschäftigen. Wenn das für euch interessant ist, geht einfach auf digitalkompakt.de/training, und wie immer verlinke ich das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Also ich glaube halt grundsätzlich, dass der Markt allgemein und auch der Content-Markt im Speziellen sich so ein bisschen wandelt von einer, sagen wir mal, produktorientierten Bedürfnisbefriedigung hin zu einer Service- oder dienstleistungsorientierten Bedürfnisbefriedigung. Da habe ich einerseits im Fall von Apps schon gesagt, es geht eben nicht mehr um den Download, sondern es geht quasi um Zugang zu einem Abo beispielsweise, was ich halt langfristig habe, was langfristig optimiert wird. Und in den anderen Bereichen ist das ähnlich. Da geht es halt darum, dass du halt im TV-Bereich zum Beispiel zahlst du halt einen gewissen Betrag, du hast dann aber kuratierten Content, du hast personalisierten Content. Das ist ja alles eine Serviceleistung, die dir dein Leben leichter macht. Dahingehend, dass du nicht mehr Inhalte suchen musst, wie das damals noch der Fall war, sondern im Best Case weiß der Algorithmus, was dir gefällt, was du magst, und schlägt dir halt die besten Sachen vor. Das ist eigentlich eine Win-Win-Win für alle Beteiligten. Ich glaube, was immer was ganz interessant ist, wenn jetzt mal zum Beispiel Musik und TV-Content, hast du gerade angesprochen, der große Unterschied ist natürlich, ein Musikservice brauche ich wahrscheinlich nur einen, weil der ein oder andere versucht es mit ein paar Exklusivitäten, aber am Ende des Tages ist der Content der gleiche. Es macht jetzt wenig Sinn, irgendwie Spotify und Apple Music Abo abzuschließen. Im Movie- und TV-Bereich sieht das ein bisschen anders aus. Da geht es natürlich sehr stark auch um exklusive Inhalte. Und es ist durchaus denkbar, dass du mehrere Services gleichzeitig abonnierst, weil du vielleicht ein Vielschauer bist und gewisse Sendungen halt unbedingt sehen möchtest. Ich glaube, da muss man so ein bisschen zwischen den verschiedenen Content-Typen auch differenzieren. Aber die Reise geht sehr stark dahin. Deswegen auch Apple Arcade, was gelauncht wurde, was ja ein Spiele-Abo ist, wo du halt für einen Betrag von, ich glaube, es sind 4,99 im Moment Zugriff auf über 100 Streaming-exklusive Spiele hast. Es kommen ständig neue dazu. Das ist natürlich aus Kundensicht ein preislich super starkes Angebot. Ne?
Und wie funktioniert es für die Hersteller? Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Wuga bin und gucke, okay, die machen jetzt dieses Arcade-Thema, wie läuft das dann ab? Kriege ich dann quasi pro verbrachter Spielzeit irgendwie einen Share an diesen 5 Euro, sehr überschaubar viel Geld? Oder?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber es läuft ja parallel. Also es gibt einmal diese Arcade-Premium-Games, die sind frei von In-App-Purchase, also es ist wirklich das Abo, und dann kannst du halt so lange spielen, wie du möchtest. Und parallel gibt es eben die Freemium-Spiele, die du kostenlos runterlädst und dann halt Items oder was auch immer über Freemium kaufst. Beides läuft aktuell parallel. Ich glaube, das sind auch sehr unterschiedliche Spiele, ne? Muss man halt sagen. Irgendwie im Freemium-Bereich sind es dann doch eher sehr stark Strategiespiele, RPG-Spiele, und im Arcade-Bereich sind halt so eher klassische Action- und Adventure-Games, die du da findest.
Also ist das gar nicht so sehr, als das kannibalisiert, sondern eher ergänzt.
Würde ich so sehen. Ich glaube, das spricht einen anderen Spieletyp an. Arcade ist ja auch sehr stark so ein bisschen familienkompatibel geplant worden, sage ich mal. Du kannst ein Familienabo haben, ja, die ganze Familie kann mitspielen. Klassischen Freemium-Games, die gut laufen, sind ja, sagen wir mal, weniger familienkompatibel, sondern da geht es dann schon um irgendwelche heroischen Schlachten etc. Von daher, ja, ich glaube schon, die haben parallel eine Daseinsberechtigung, aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Wahrnehmung.
Gut, verstanden. Abschließend, lass uns noch mal ein, zwei Sätze sagen über Erfolgsfaktoren und vielleicht, ich will dir nicht so viel in Richtung App Store SEO abbringen. Ich glaube, einerseits ist das mal so ein bisschen Voodoo und auch viel Mysterienbildung. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, wenn man gerade so ein Buch geschrieben hat, hat man auch viel sozusagen Action, die man sich irgendwie sparen möchte. Aber trotzdem, vielleicht kannst du ja so ein bisschen Do's und Don'ts ableiten, Must-Haves. Also wenn du dir deine Erfolgsbeispiele anguckst, worauf kommt es an?
Ist, wie gesagt, pauschal immer schwer zu beantworten aufgrund der Komplexität des Stores und der Vielschichtigkeit der Apps. Aber meine Erfahrung ist, das ist jetzt auch keine Rocket-Science-Erkenntnis, aber es steht und fällt erstmal mit dem Team. Ja, du brauchst halt, wenn du jetzt ein Casual-Game machst, ja, so ein Tiny Wings, dann kannst du das vielleicht auch alleine machen. Aber in dem Moment, wo du ein abo-basiertes Geschäftsmodell auf die Straße bringen möchtest, brauchst du meines Erachtens zumindest mal drei Kompetenzen im Gründerteam oder Management-Team. Das ist natürlich einerseits der Programmierer, das ist zum andererseits ich nenne ihn Kundenversteher, also wirklich derjenige, der das Produkt am Kundennutzen ständig optimiert und nicht nur dem Nutzer, sondern auch dem Entwickler sehr viel Arbeit spart. Und am Ende des Tages brauchst du dann auch so eine Art Verkäufertypen, der versteht halt, wann du mit wem sprichst. In den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass Teams, die, sag ich mal, diese drei Kompetenzen mitbrachten, am Ende des Tages, unabhängig von der App, die größte Erfolgswahrscheinlichkeit mitbrachten und auch in der Lage waren, sag ich mal, entweder komplett den Stecker zu ziehen, wenn sie gemerkt haben, okay, unsere Ursprungsidee geht nicht auf, wofür ich echt immer meinen Hut ziehe, wenn das so ein Team macht. Oder halt, einen neuen Weg einzuschlagen, wenn man gesehen hat, okay, unser Ursprungsszenario oder Ursprungsplan ist nicht so aufgegangen, wie wir uns das erhofft hatten. Das ist das absolute Fundament. Also erstmal wäre Number One, komplettiere dein Team. Number Two, Simplifizierung, ganz, ganz wichtig. Wir leben in einer extrem schnelllebigen, reizüberfluteten Welt. Es ist im App-Business genauso, ja, extrem viel an Angebot. Apps sind gut, wenn sie ein konkretes Problem bestmöglich lösen und nicht überfrachtet sind, eine gefällige UI haben und wo der Nutzer, wo idealerweise die Intention des Nutzers antizipiert wird, auch durch Ausnutzung von beispielsweise Machine Learning, Objekterkennung, Gesichtserkennung, Bilderkennung, wenn sie dann sinnvoll ist. Also es geht immer darum, das Leben der Nutzer leichter zu machen. Da würde ich sehr, sehr viel Zeit investieren, von Icon-Optimierung über, was ist eigentlich das Nutzenversprechen der App in einem Satz, bis hin zur Abonnementkündigung. Selbst die kann man halt vereinfachen. Also Einfachheit, ganz, ganz wichtig. Und was noch wichtig ist, sage ich auch in Erstgesprächen eigentlich immer den Entwicklern, sich Gedanken zu machen, wo sind eigentlich die größten Märkte global? Der große Charme des Stores ist ja, dass du mit einer Plattform eine globale Zielgruppe ansprechen kannst. Da ein bisschen Zeit zu investieren und zu überlegen, was sind eigentlich die potenziell größten Märkte, wo gibt es den größten Market Fit für den Service, den ich anbiete, ist sicherlich gut investierte Zeit. Und da gab es ja auch schon einige Erfolgsgeschichten aus Deutschland, die jetzt gar nicht unbedingt im deutschen Markt so groß sind, aber halt in US oder wo auch immer primär unterwegs sind und dann natürlich dann ein entsprechendes Multiple haben, was die Umsätze betrifft.
Hey, man staunt ja auch manchmal, wie man eine App konzipiert und wofür sie dann genutzt wird. Also ich erinnere mich zum Beispiel, Akaaki war damals zum Beispiel Urschleimzeit der Internetbranche. Kennst du das noch?
Nee, ich glaube nicht.
Das war so ein Studentennetzwerk, okay, wo man sich quasi so mit Geotagging finden konnte, wer ist gerade in meiner Nähe und macht auch was Ähnliches.
Okay.
Das war eigentlich mal gestartet als App, um irgendwie unter Studenten sich zu vernetzen, weiß ich, eine Freundin zu finden, Lerngruppen zu bilden und so weiter. Und wofür es ganz intensiv genutzt wurde, hast du eine Ahnung, eine Vermutung?
Nee.
Homosexuelle Treffen.
Okay, also, okay.
Ganz viele haben halt gesagt, ich bin da, ich bin gay, wie sieht's noch aus? Also völlig anderer Use-Case. Ja. Hättest du natürlich umdrehen können und daraus was bauen.
Ja.
Das fand ich ganz faszinierend. Aber wenn du Lust hast, das waren ja schon super Tipps und ich will ja auch noch dir ein bisschen irgendwie hier Buchkäufer dalassen. Aber was ich bei dir schön fand, war, du hast so die ganzen Geschichten erzählt von den Startups, die du begleitet hast und was du eine Sache, die du fandest, die sehr gut gemacht haben. Also vielleicht können wir uns ja mal drei, vier rausgreifen. Ich sag dir einen Namen und du sagst, was dir bei denen positiv in Erinnerung geblieben ist.
Okay.
Runtastic habe ich zum Beispiel hier gleich aufgeschlagen.
Habe ich da was zugeschrieben?
Ich glaube nur HealthKit-Unterstützung.
Genau, ja, da geht es gar nicht so sehr um Runtastic, sondern generell darum, dass ich schon empfehle, wenn du im Health- und Fitnessbereich unterwegs bist heute, gibt es so ein paar Boxen, die du ticken musst. Das ist sicherlich Support der Apple Watch, ganz wichtig, ist immer mehr ein Health- und Fitness-Device. Und Unterstützung von HealthKit ist wichtig, weil es dir erlaubt, beispielsweise ein Onboarding signifikant zu verkürzen, indem du auf die bereits bestehende Daten oder zur Verfügung stehende Daten zugreifst und die nicht mal extra abfragen musst, ja.
Gut, wir machen 4 Stück. Nummer 1 war das. Nummer 2, Scanbot.
Scanbot, positiv Beispiel, weil sie sehr frühzeitig immer jedem neuen Betriebssystem neue Technologien unterstützt haben. Ob das jetzt irgendwie Cloud-Kit-Syncing war oder jetzt selbst so Sachen wie Dark Mode irgendwie mit dem letzten iOS-System, die waren immer sehr, sehr früh dabei. Und wer den App Store so ein bisschen verfolgt, ist natürlich schon so, dass du mit jedem iOS-Release auch, sag ich mal, neue Technologien in den Vordergrund stellst. Und wenn deine App da immer vorne mit dabei ist, dann mag das natürlich die Redaktion, ja.
Blinkist.
Blinkist habe ich, glaube ich, so ein bisschen über den Tipping Point gesprochen, in dem Moment, wo sie Audio hinzugefügt haben. Für den, der Blinkist nicht kennt, die machen Kurzzusammenfassungen von Sachbüchern, sodass ich das Wichtigste von Sachbüchern in 20 Minuten lesen und neuerdings auch hören kann. Von Anfang an eine tolle Vision, als ich die das erste Mal traf, ging es halt um quasi gelesenen Content. Dann haben sie irgendwann das Ganze in Audioformat angeboten. Das war auf jeden Fall so der zündende Moment, wo plötzlich eine Menge Nutzer, insbesondere in den USA, auf dem Weg zur Arbeit Blinks gehört haben. Ja.
Gut, letztes Beispiel, die Italiener, Navionics heißen die, glaube ich, ne?
Navionics, ja, war zu Zeiten damals, ich war auch zeitweise für Italien zuständig, war das die größte App aus Italien nach Umsatz. Die machen so Navigationsmaterial und Karten für Segeln und Motorboot. Ich bin irgendwann mal nach Italien geflogen, um das mal quasi in Echtbedingungen zu testen und fand, um ehrlich zu sein, ich will jetzt niemandem nahe treten, aber die UI wirklich fürchterlich und habe es erst in dem Moment ein bisschen kapiert, wo ich dann auf dem Segelboot war, irgendwie bei Sturm und Wind und Wetter und Wackeln und da habe ich gemerkt, okay, das sind so große Icons, die sehen nicht schön aus, aber die müssen so sein, damit du sie halt auch auf dem Boot noch einigermaßen nutzen kannst. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man sie hätte optimieren können, aber das sind dann so Learnings, die du machst, wenn du eine App wirklich in einer echten Umgebung quasi testest. Ja,
ja, das finde ich mal schön, wenn man wirklich an der Front ist, ne?
Dann ja, merkt man das ist auch ein tolles Erlebnis.
Gibt es ansonsten so Top 3 Fehler, die du bei Teams immer wieder siehst, die bei ihren Apps irgendwie falsch machen?
Ja, ein Fehler, den ich sicherlich auch heute noch sehe, ist das Thema Monetarisierung nicht ernst genug zu nehmen. Hört sich total trivial an, ja, wenn du mit Menschen hast, außerhalb des Stores redest, dann, ja klar, wenn ich ein Business mache, das erste, worüber ich nachdenke, ist das Geschäftsmodell. So. Aber es gibt nach wie vor noch viele junge Gründer, die haben eine tolle Idee, sagen, hey, damit können wir halt Reichweite machen, auch gerade so im Fun-Bereich, ja. Und machen sich zu spät Gedanken darüber, wie man das monetarisieren kann. Und ich würde jedem raten, sehr früh sich darüber Gedanken zu machen, auch vielleicht frühzeitig lieber eine Paywall einzuführen, um auch zu sehen, was funktioniert am Markt, was funktioniert nicht, da entsprechende Learnings zu machen und nicht nur auf Reichweite zu setzen. Das ist ja so ein Advice an der Stelle.
Gut, und ansonsten so Klassiker mit irgendwie zu komplizierter, weiß ich nicht, Startscreens, Onboarding-Scheiße oder
Onboarding, da siehst du auch die würsten Dinge teilweise. Ja, eine App muss gerade nach dem Launch einladend sein. Eine App muss Spaß irgendwie machen, ja. Und wenn du halt eine App launchst und das Erste, was du siehst, ist irgendwie ein Formular, wo du irgendwie durchscrollen musst, das sieht halt nach Arbeit aus und nicht nach Spaß. Also meine Empfehlung ist immer, wirklich jeden einzelnen Tab zu hinterfragen, auch überlegen, wie ich Dinge ausgliedern kann. Beispielsweise kann ich, wenn es jetzt ein abo-basierter Service ist, ja erstmal ein Free Trial anbieten, ja. Und alles andere, was ich an Daten womöglich brauche, auch um den Service zu personalisieren, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt anbieten. Also Timing ist auch sehr entscheidend. Wenn du gleich am Anfang, ohne dass du weißt, was die App eigentlich kann, mit 20 bis 30 Fragen konfrontiert wirst, dann ist das keine gute Experience.
Gut, letzte Sache. Ich habe es vorher nicht mit dir abgesprochen, aber vielleicht machst du es trotzdem. Können wir nicht mal auf dein Handy gucken, was du so auf dem Startscreen für Apps hast, wenn du hier schon der App Store Guru bist? Was ist bei dir vorne drauf?
Ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, wenn du durchscrollst, kannst du dir mal zeigen hier, also es sind unendlich.
Wow.
Heißt im Umkehrschluss, dass ich meine Apps gar nicht mehr suche und tappe, sondern dass ich einfach nur runterscrolle und dann entweder über Suche oder über Siri Shortcut Apps aufrufe. Deswegen ist es für mich eigentlich gar nicht mehr relevant, was ich drauf habe, sondern ja.
Du hast, also ich wirklich sehe gerade, also gefühlt den zehnten Swipe nach rechts voll mit Apps und auch gar keine Ordner so richtig, ne? Du machst echt so die Haupt-Apps.
Nee, weil ich gar nicht mehr die Apps suche auf dem Homescreen, sondern wie gesagt, über die Suche direkt oder über Siri drauf zugreife.
Dann machen wir es anders. Was sind so deine drei Lieblings-Apps gerade?
Meine drei Lieblings-Apps. Ich mag Apps, die mir das Leben erleichtern. Gutes Beispiel ist Scan-Apps. Ja, also sparen Papier, sparen Zeit. Über Cloud Syncing kann ich um meine gescannten Dokumente direkt auf den Rechner zugreifen. Ist relativ simpel, aber eine tolle, tolle Sache. Ich mag zum Beispiel Parkuhr-App. Ja, großartige Erfindung, weil ich keine Münzen mehr nachschmeißen muss. Es wird minutengenau abgerechnet. Das finde ich toll. Und ganz, ganz allgemein mag ich Apps, die eine sehr, sehr simple UI haben, idealerweise nur ein, zwei Buttons und sehr viel Komplexes unter der Haube verstecken. Beispiel dafür wäre Shazam, was ja mittlerweile zu Apple gehört. Ja, es löst ein einfaches Problem, nämlich die Fragestellung, wie heißt dieser Song? Da passiert sehr, sehr viel im Hintergrund, wovon ich als Nutzer nichts mitbekomme. Aber ich weiß, wie der Song heißt. Ich kann ihn in meine Playlist legen oder auf iTunes kaufen oder was auch immer. Solche Apps finde ich super.
Hervorragend, lieber Tom. Dann danke ich dir, dass du uns mit hinter die Kulissen genommen hast. Wie gesagt, nochmal zu jedem, der Bock hat, nachzulesen und einzutauchen, tiefer, als wir das jetzt getan haben. App Store Confidential, erschienen bei Moorman. Wie bist du an die gekommen, an den Buchverlag? Wie hast du den gefunden?
Übers Netzwerk. Ah. Wurden mir empfohlen und es war eine gute Entscheidung. Ich bin sehr glücklich bei denen.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank dir und ich drücke dir ganz fest die Daumen. Vielleicht liest man das ja auch mal bald in anderen Sprachen. Und was machst du denn jetzt eigentlich noch? Vielleicht letzter Satz. Ist ja deine Werbeplattform quasi. Womit verdienst du jetzt dein Geld?
Ja, jetzt berate ich in der Tat Unternehmen und Startups in dem Bereich, in dem ich die letzten Jahre auch schwerpunktmäßig unterwegs war. So mein Steckenpferd ist ein bisschen abo-basierte Geschäftsmodelle, versuche halt Kundenzufriedenheit zu erhöhen, kostenlose Kunden in Paid-Kunden zu konvertieren. Da habe ich sehr, sehr viel gesehen die letzten Jahre und versuche da so ein bisschen mein Wissen weiterzugeben.
Sehr gut. Bessere Werbung kann man da, glaube ich, gar nicht haben. Dann drücke ich dir ganz feste die Daumen, dass das gut gelingt. Und ja, vielleicht schauen wir uns mal bald wieder zum Update dann in ein paar Jahren. Ne?
Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.